SharePoint-Podcast, Ausgabe 265 vom 18.04.2013. SharePoint-Podcast. Das auditive Update für den engagierten SharePoint-Anwender. Themen, Trends, Tipps, Tricks, Talk. Am Mikrofon Michael Greth. Ja, zuverlässig wie fast jede Woche. Hier ist die 265. Ausgabe des SharePoint-Podcasts. Endlich ist der Frühling da. Es ist warm, über 20 Grad hier in Berlin. Die Sonne scheint. Na, im Moment scheint sie gerade nicht. Da zieht gerade 2-3 kleine Wölkchen durch und es fallen einzelne Tropfen mit Blütenpollen behafteten Frühlingsregens oder so etwas Ähnliches. Egal, der Winter ist vorbei. Podcasten macht wieder richtig Spaß bei so schönem, warmen Wetter. So, und das macht natürlich immer besonders Spaß, wenn ich euch mal wieder was verschenken kann. Oder was kann ich euch was verschenken? Nein, ich kann euch was schenken. Ich habe etwas zu verschenken und kann euch etwas schenken. Diesmal sind es 2 Eintrittskarten für die ShareConf 2013, die Konferenz, die am 12. und 13. Juni diesen Jahres in Düsseldorf stattfinden wird, plus einem Workshop-Tag am Vortag, also am 11. Juni. Ja, die Konferenz gibt es ja, ich weiß gar nicht, gibt es ja zum 4., 5. Mal. Jedenfalls 13 MVPs, so wie ich es bin, sind mit in der Agenda und werden Vorträge halten, also ziemlich hohe MVP-Dichte dabei. Und am 11., wie gesagt, gibt es einen Workshop-Tag. Ich werde einen speziellen Workshop machen zum Thema SharePoint Designer 2010 und 2013 Workflows. Einen halben Tag lang gucken, was man mit diesen Workflows machen kann, was in 2010 geht und was in 2013 geht. Also wer Lust hat, der kann sich für diesen Workshop anmelden. Aber wer zur Konferenz möchte und vielleicht mit ein wenig Glück dort umsonst einen Tritt erlangen möchte, der sollte sich hier an diesem kleinen Gewinnspiel beteiligen, das wie immer ganz einfach ist. Ihr schickt einfach eine E-Mail an unsere neue Adresse sharepointpodcast@outlook.com. Einfach in den Betreff schreiben SHAREconf Gewinn. Schreibt bitte eine E-Mail-Adresse, kriege ich natürlich sowieso. Und dann verlosen wir, was haben wir heute, den 18. unter allen Einsendern, die bis zum 18 plus 7 sind 25, also bis zum 26. April hier eingeschickt haben, verlosen wir dann diese beiden Freikarten. Auf der Konferenz übrigens werde ich auch einen Vortrag halten, zusammen mit dem André Doms. Hoodies versus Suits heißt das Ganze. So ein kleiner netter Social-Business-Vergleich, wo wir, haben wir auf der Konferenz in Kopenhagen gemacht, berichte ich mal dann ein andermal darüber. Also, SHAREconf 2013 am 12. und 13. Juni in Düsseldorf. Und ihr könnt hier 2 Eintrittskarten gewinnen. In der Microsoft Deutschland Niederlassung zugange und wir haben das 4. SHAREcamp durchgeführt. Wieder mit tollen Sessions. 60 Sessions gab es, die von den Teilnehmern wieder selbst zusammengestellt und gehalten wurden. Viel Networking, interessante Gespräche. Also alles wunderbar. Ihr könnt euch dazu gerne das kleine I Love SharePoint Video anschauen. Ich habe da mal so 2,5 Minuten zusammengeschnitten. Link findet ihr in den Shownotes auf sharepointpodcast.de. Das will ich hier auch noch mal kurz ansagen. Da könnt ihr mal einen Blick in dieses Video reinwerfen. Also war ein super toller Event. Vielen Dank an alle, die mitgeholfen, die gesponsert haben. Und Verpflichtung, dass wir auch ein SHAREcamp 2014 machen wollen werden. Also das wird es auf jeden Fall geben. Ja, sage ich mal einfach so. Sicher. Aber auf diesem SHAREcamp habe ich wieder mal das Mikrofon gezückt und bereitwillig diverse SharePoint-Experten vors Mikrofon geholt. Und diese Gespräche werdet ihr jetzt in den nächsten Ausgaben hier hören können. Heute beginne ich mit Sven Meyer. Der war schon mal vor 2 Jahren, glaube ich, hier im SharePoint-Podcast mit dabei. Sven ist bei Microsoft angestellt. Er ist Chefarchitekt im Microsoft Technology Center in München. Das MTC, das macht ja immer so die besonders kniffligen Kundenprojekte. Macht so Proof of Concepts immer dann, wenn es darum geht, die Microsoft-Technologien mit anspruchsvollen Aufgaben bis ans Limit auszuknautschen, dann geht's ins MTC. Und mit ihm habe ich über die Cloud, über Social Business, über Windows 8 und noch einige andere Sachen gesprochen. Und ihr werdet auch erfahren, was die Cloud, warum die Cloud dazu beigetragen hat, dass der Stromableser den Sven einmal persönlich besucht hat. Sowas gibt's auch in der Cloud. Viel Spaß und interessante 30 Minuten mit Sven Meyer.
Hallo zusammen, Sven Meyer, Architekt bei Microsoft, so für SharePoint-Lösungen, alles was so dran ist. Jo, wir haben uns, glaube ich, mal vor, wir haben es gerade eben rekapituliert, 3 Jahren schon mal unterhalten.
Genau.
Business Connectivity Services oder BDC, wie es damals hieß.
Genau. Da hattest du auch sehr tiefergehende Tipps gegeben, wie man das machen kann. Du gehörst ja zu den Microsoft SharePoint Urgesteinen.
Die Legende,
genau, die Legende geht ja, dass du einer der wenigen bist, die das ganze System überhaupt noch von vorn bis hinten durchschauen.
Ja, vorne bis hinten auch nicht mehr. Wir haben inzwischen so viele Funktionen drin, dass jeder, der das behaupten würde, da würde ich mal ganz kritisch die Stirn in Falten ziehen. Ja. Aber es ist zurzeit eine extrem spannende Zeit.
Ja, und es ist aber auch eine etwas verwirrende Zeit. Also ich finde, man ist ja nun auch schon relativ lange in diesem SharePoint-Business und es hat sich ja doch ziemlich umfangreich in verschiedene Richtungen entwickelt. Aber zurzeit ist eine Ecke, wo wir kommen in die Cloud, wir kommen on-premise, wir haben Windows 8, wir haben Touch-Devices, wir haben Mobilität, wir haben Social. Es gibt so viele Baustellen, so viele Dinge, wo man sich heute darauf einstellen kann. Wie siehst du das? Wie ist das für dich geworden? Du sagst auch, du hast auch nicht mehr über alles so hundertprozentig den Überblick.
Also ein bisschen Revue passieren lasse. SharePoint Portal Server 2001, ein Server, eine Farm, was ist das? Hinzu, wir haben viele, viele Dinge gelernt. Wir haben gelernt, Farmen zu bauen, wir haben gelernt, zu skalieren. Für mich so ein kleines bisschen, so ein Scheideweg kam dann im Prinzip so ein bisschen mit Office 365, wo es plötzlich war, hoppla, On-Premise ist nicht meine einzige, ich sag mal, Betriebsplattform, die ich habe. Ich kann plötzlich so eine ganze Menge an Kontrolle auch tatsächlich weggeben. Kontrolle weggeben hört sich immer so negativ an. Ich sage aber auch immer ein bisschen dazu, Verantwortung weggeben ist ein Thema. Und jetzt habe ich so tatsächlich so das Thema, wenn ich mich jetzt so gerade mal umgucke und wenn ich mir gerade so von unserem SharePoint Director, den Jared, von ein paar Wochen war es her, das Announcement anhöre, wie das jetzt mit Social in Office 365, sprich in SharePoint Online weitergeht, da habe ich erstmal schon so ein Fragezeichen im Gesicht. Ich bin auch so, ich betreue viele Kunden, ich sehe viele Projekte. Die meisten sagen, ich habe meine On-Prem-Farm. Die habe ich, die ist da, die ist gelebt, die habe ich vielleicht seit 2003, seit 2007. Aber das ist was, da weiß ich, das funktioniert. Und plötzlich tue ich mich so ein kleines bisschen schwer. Was mache ich denn jetzt eigentlich? Nehme ich jetzt meine Cloud, baue die ein, oder nehme ich jetzt im Prinzip meine On-Prem-Installation, stöpfe die neu zusammen und transportiere die in die Cloud? Will ich das? Darf ich das? Kann ich das? Das sind alle solche Fragen, die bei mir auch immer wieder auf dem Tisch landen, so manchmal so auch mit so einem ganz großen Fragezeichen im Gesicht, so wie du es auch gerade formuliert hattest. Man muss sich sicherlich so ein bisschen dran gewöhnen und ich würde jetzt den Teufel tun und sagen, nimm deine gesamte On-Prem-SharePoint-Farm, lege es in die Cloud und sei glücklich. Es kommt einfach drauf an, was ich machen will. Wir haben ganz gute Erfahrungen damit einfach auch gesammelt, dass wir gesagt haben, hey, pass mal auf, du hast deine lokale Farm. Und jetzt gucken wir im Prinzip, jetzt halten wir mal ein Office 365 daneben. Wir föderieren jetzt mal die Accounts über eine Active Directory Federation und haben so ein Thema Single Sign-On, das heißt, der User merkt eigentlich gar nicht mehr, wo die Teamseite liegt. Und ein extremer Charme ist jetzt nicht einfach, alle Daten zu nehmen und rüberzuschieben, sondern zu sagen, hey, pass mal auf, es gibt so ein paar Workloads, die will ich gar nicht on-prem haben. Klassiker, wenn ich intern Collaboration betreibe, dann tue ich das rein intern. Was mache ich denn jetzt, wenn ich sage, ich habe eine Agentur, ich habe einen Partner, ich habe einen externen, mit dem ich zusammenarbeite? Was ist früher passiert? Man hat einen Account im internen Directory angelegt, man hat eine Firewall aufmachen müssen, Dinge und tun. Wir haben ganz sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, einfach auch bei ganz großen Installationen, wo man sagt, okay, wir fangen jetzt erstmal mit sowas wie Partner und External Collaboration an und flanschen das mal mit Office 365 an. Dann lege ich den User einfach nur in der Cloud an. Ich lasse den da, ich habe eine Teamsite, auf der ich zusammenarbeiten kann. Die sieht im Idealfall, wenn die Releases zusammenpassen, auch genau gleich aus wie intern. Ich kann die von intern befüllen, er kann von extern drauf zugreifen. Mhm. Dieses neue Sharing-Feature zum Beispiel, was du kennst, oder einfach auch beim Dokument sagst, das share ich jetzt mal, funktioniert ja auch mit Live-IDs. Super einfach, super klasse zu handeln. Keiner in meiner IT muss dafür irgendeinen Finger krumm tun. Das ist eigentlich so ein guter Weg zu sagen, ich lerne das erstmal kennen. Ich gucke einfach mal, welche Workloads habe ich tatsächlich, die reingehen. Aber was wir jetzt tatsächlich auch tun, dass wir nach und nach unsere internen Teamsites nach außen umziehen, aber das ist auch bei uns ein schrittweiser Prozess. Das würde ich auch den meisten unseren Kunden mitgeben. Guck dir einfach an, guck dir an, was die Cloud an Funktionen da hat, speziell SharePoint Online. Guck einfach nach, macht das Sinn für mich? Klassiker ist sicherlich die External Collaboration. Es kann aber auch eine Public-Facing-Website sein. Das kann mein Internetauftritt sein, den ich dann eben mal zusätzlich zu meiner On-Prem-Farm in SharePoint Online betreibe. Das kann vielleicht auch, wer das Announcement von Jared bezüglich Social und der Yammer-Integration in SharePoint Online gesehen hat, sicherlich auch ein Thema sein, der sagt, ich versuche es vielleicht mal mit den MySites, damit ich diese ganzen Social-Funktionen einfach auch reinkriege. Weil was sich jetzt ja auch rauskristallisiert ist, dass das Thema heißt neue Funktionen erst in SharePoint Online. Das ist im Prinzip was, wo ich halt wirklich gucken muss, wie gehe ich für mich damit um. Aber wir haben mit diesem schrittweisen Approach eigentlich auch eine ganz gute Resonanz bekommen von unseren Kunden. Das sind so die großen Kunden, mit denen ich spreche. Für den kleinen Mittelstand kann das durchaus Sinn machen, dass man sagt, hey, ich schenke mir all das, was ich so an Operating brauche und schiebe das nach Office 365 in all seinen Ausprägungen. Aber es gibt keine generelle Empfehlung, wo ich sage, geht alle in die Cloud oder bleibt alle on-prem. It depends. Das ist eine schöne Consulting-Antwort, aber es hängt wirklich davon ab, dass ich sage, okay, was will ich damit erreichen? Vor allem, was bringt's mir? Und was nimmt's mir vielleicht auch an Kosten und, ich sag mal, Verantwortlichkeiten weg? Mhm. Denn so Sachen wie Backup, E-Store, das ganze Thema Security, Hardening haben wir nicht. Komplett weg. Verfügbarkeit oder auch so Lastspitzen. Ich muss mich einfach nicht mehr darum kümmern. Und da habe ich im Prinzip dann die Möglichkeit, andere Dinge zu tun. Aber wir sehen sehr viele hybride Dinge, wo einfach interne Workflows und Prozesse weiterhin intern bleiben. Vielleicht auch, weil die Kommunikation mit einem Backend-System wie einer SAP da ist. Deswegen ist es eigentlich, werden wir, denke ich, sage ich mal, hybride Szenarien noch sehr, sehr lange sehen.
Du sagst ja viel mit Kunden. Das heißt, du bist ja auch viel bei Kunden draußen. Ne? Du bist ja sozusagen Chefarchitekt, der durch die Gegend fährt und mit den besseren, oder sagst du besser, mit den wichtigen Kunden, mit den interessanten Kunden tatsächlich vor Ort dann Lösungen arbeitest.
Wir holen, ne, die Kunden hier zu uns noch.
Genau, hier ins MTC.
Microsoft Technology
Center. Genau. Und das heißt, da sind ja dann wirklich die Innovativen, die sich auch um dieses Thema kümmern. Ich kann mir gut das vorstellen, dass es eine ganze Reihe von SharePoint-Kunden gibt, die sagen, wir sind auf 2007, 2010, sind völlig glücklich. Aber ihr geht wirklich an die ran, wo es spannend wird, wo interessante Herausforderungen sind und baut mit denen, genau, Konzepte. Ne?
Auch Altlasten können Herausforderungen sein, ja, in der Form. Aber ja, de facto ist es tatsächlich so, dass wir, sage ich mal, entweder die ganz großen Kunden oder die technologisch interessanten Themen tatsächlich sehen. Das heißt, in SharePoint Dokumentenmanagement zu machen, ist eigentlich nicht mein täglich Brot. Mein täglich Brot ist es tatsächlicherweise zu sagen, hey, pass auf, wo ist die vorletzte Rille der Platte, die wir spielen können, wo es kritisch ist, was man nicht jeden Tag macht. Wir haben zum Beispiel relativ früh vor, gut 2 Jahren mal, so eine Federation zwischen verschiedenen Bundesländern aufgesetzt, dass die eine gemeinsame Kollaborationsplattform kriegen. Das Spannende dabei war nicht die Kollaborationsplattform, das Spannende war dabei wirklich über ADFS, tatsächlicherweise in einer gänzlich heterogenen Netzwerkstruktur ein Single Sign-On für die User aus jedem Bundesland mitzukriegen. War extrem spannend. Also es gibt mal so das Thema, was ich häufig sehe, sind Integrationen in Line-of-Business-Systeme wie eine SAP, wie eine Siebel, wie eine PeopleSoft, wie eine Bahn. Das passiert bei unseren Großkunden, weil häufig sehen wir einen zweiten Trend, der im Moment da ist. Ich brauche einfach eine einfach zu bedienende Oberfläche, die der Anwender kennt, wo er wirklich, sage ich mal, seinen Input in komplexe Business-Prozesse geben kann. Mhm. Klassiker ist zum Beispiel Innovationsmanagement, wo ein Mitarbeiter aus einer Fachabteilung gefragt wird, wie viel bringt dir das denn jetzt pro Vorgang, wenn wir es jetzt so tun? Der gibt einfach nur seine Bewertung ab. Den will ich nicht in ein SAP-System lassen. Den Innovation Manager, dass der da alles tun und drehen kann, super klasse. Das heißt, wir sehen auch tatsächlich, dass wir über SharePoint solche Line-of-Business-Systeme in, sage ich jetzt mal, verteilt kriegen. Und hier ist es für mich extrem praktisch, dass diese Business Connectivity Services, über die wir uns vor 3 Jahren ja schon mal unterhalten haben, ihr Pendant in SharePoint Online gefunden haben. Und das finde ich eigentlich schon ganz, ganz spannend, auch in dem Kontext.
Und dann ist mit den Kunden, die das macht, ist dann eigentlich auch Cloud eigentlich immer mit jetzt ein Thema?
Es kann ein Thema sein, es muss kein Thema sein. wir haben im
Prinzip. Aber so aus der Erfahrung raus, ist es denn für viele Kunden, dass sie wirklich sagen, definitiv, wir wollen sehen, wie es funktioniert oder überlegen, wie wir da vielleicht dann doch hingehen?
Es ist definitiv ein Thema. Wir sind gerade einen Raum weiter gestern um 16 Uhr bis 16 Uhr mit einem Großkunden zusammengesessen. Große deutsche Versicherung, die das Ganze tut. Und da war es tatsächlich so, wo sie sagten, hey, unsere Live-Daten, unsere Content-Datenbanken, die wollen wir schon mal schön bei uns behalten. Auch die SharePoint-Farm bleibt bei uns. Wir haben uns über eine Migration von 2007 auf 2013 unterhalten. Dann kam aber so ein nettes kleines Aber. Die Umgebung für die Qualitätssicherung oder für eine Softwareentwicklung, da kann ich mir durchaus vorstellen, das ist genau das, was ich am Anfang meinte, Teile der Workloads machen durchaus Sinn. Wo wir jetzt gestern mit raus sind, dass wir gesagt haben, Qualitätssicherung, Umgebung mit Azure Virtual Machines. Das heißt tatsächlich volle Kontrolle über die Maschine. Aber wie oft brauche ich eine QS-Umgebung? Ein Monat vor der nächsten Softwareversorgung, alle Vierteljahr. Das heißt, für 3 Monate oder 2 Monate würden die Maschinen rumstehen und nichts tun, außer Wärme produzieren. Und da kann auch die Cloud wirklich so in allen Ausprägungen, ob das Windows Azure ist oder O365, kann durchaus Dienste spielen. Was wir mit dem Kunden noch gemacht haben, die Softwareentwickler werden nicht mehr mit 5 Kilo Notebooks rumlaufen, sondern werden tatsächlich ein kleines, schlankes Notebook haben. Und die SharePoint-Apps werden sie tatsächlich gegen den Office 365 Tenant, eins für jeden Entwickler, dagegen dann auch bauen. Die sind flexibler. Die Entwicklungszeiten gehen runter, weil ich muss das Zeug auch nicht deployen, warten, haben wir nicht gesehen. Das ist sicherlich auch so eine Idee, wo es wirklich bei dem Kunden, der ganz klassisch sagt, meine Daten bleiben bei mir, ganz, ganz, ganz konservativ. Da haben wir trotzdem auch die Möglichkeit gemeinsam gefunden, wie sie von einem Office 365 mit SharePoint Online oder aber halt eben auch von Azure Virtual Machines durchaus einen Nutzen draus ziehen, ohne jetzt, sage ich mal so, so ein bisschen in Richtung Star Trek Prime Directive, unsere Daten bleiben im Haus, zu verletzen. Das heißt, es kann durchaus auch mal Sinn machen, wenn man einem Kunden gegenüber sitzt, der da sehr kritisch dem eingestellt ist, dann sagt, hey, pass mal auf, wir hätten aber die und die und die Möglichkeiten. Mhm. Und das ist das, was mir im Prinzip auch so ein bisschen an der Microsoft Cloud gefällt, ist, ich habe die Wahl. Ich muss nicht ganz oder gar nicht. Ich kann Hybrid-Szenarien fahren. Ich habe aber auch wirklich verschiedenste Technologien da dann auch in place. Also das ist so eine, für mich dann doch gestern eher ein überraschender Outcome. Mhm. Ich bin da so rein mit, wir können die Cloud mal kurz ansprechen, aber wir werden... wie könnte man so schön dazu sagen, wir werden kleingehalten, das Totschlagargument Datensicherheit kommt dann gleich mal dazu. Aber wir sind jetzt tatsächlich mit der klassischen 2013-Erfahrung on-prem rausgegangen, haben gesagt, aber Softwareentwicklung machen wir da nicht und unsere ganze QS-Umgebung läuft im Prinzip auch komplett außerhalb, sage ich mal, des Unternehmens.
Mit der Strategie Cloud First, die es ja jetzt so seit November letzten Jahres offiziell gibt, ist ja irgendwie schon der Weg vorgezeichnet, dass viele Dienste in Zukunft eigentlich zunächst in der Cloud weiterentwickelt werden. Das ist ja so mit die Keynote oder die Message, die darüber kam. Da haben wir mal so ein bisschen das Gefühl, dass diejenigen, die ganz klassisch so on-premise bisher hosten, irgendwie so ganz langsam ins Hintertreffen geraten. Wie sieht denn so was wäre also deine Empfehlung, wenn man heute, ich sag mal, Mittelstellenunternehmen, der hat bei sich von eine schöne 2007er, 2010er Farm am Laufen, Office 2010, also ganz normale Standard Microsoft Infrastruktur. Wenn der jetzt mal gucken sollte, was so in 5 Jahren vielleicht passiert, ist für den es schon sinnvoll, sich heute mal in die Richtung umzuschauen oder was gibst du so jemand mit, der jetzt nicht High-End-Kunde ist oder ein spezielles Thema hätte, sondern der wirklich sagt, naja, ich habe so meine ganz normale Durchschnittsfarm. Wir machen, auch wenn du sagst, es ist langweilig, aber es machen wahrscheinlich die meisten Dokumentenmanagement und ein bisschen Teamarbeit und guckt nun und sagt, oh, ich sehe in Zukunft, das Neue passiert in der Cloud, da bin ich nicht und irgendwann kriege ich dann vielleicht mal was on-premise und ich weiß gar nicht, wie es so weitergeht. Was wäre denn für den so die Empfehlung?
Also wenn er wirklich noch auf 2007 sein sollte, sollte er ein bisschen nachdenken. Es gibt ja von uns die 5-jährigen Mainstream-Support-Cycle. Wenn ich da mal nachrechne, sind wir bei 2.7, glaube ich. Das Service Pack spielt da auch noch ein bisschen eine Rolle. Aber dann sind wir schon so langsam, wo ich mir halt überlegen muss, ist das Risiko, was ich einfach habe, eine Plattform, die nicht mehr vollständig supported wird, weiter zu betreiben und es einfach zu tun? Das kann er gerne tun. Das Problem ist, er geht damit unternehmerischem Risiko ein. Mhm. Was passiert, wenn das Ding übermorgen nicht mehr funktioniert? Er hat in der Regel, wenn er sowas tut, entweder selbst einen ITler im Haus oder hat tatsächlich einen IT-Dienstleister, der eben die Dinge dann quasi nimmt und zuliefert. Man sollte dann schon mal drüber nachdenken, was mache ich? Was mache ich? Hat dann so für ihn vielleicht 2 Wege. Jetzt dieses volle Hybride, was wir gerade angesprochen haben, wird für einen kleinen Mittelständler zu groß sein. Der wird zu viel Konfiguration haben, der wird zu wenig Benefit davon haben. Er hat 2 Möglichkeiten, wirklich zu sagen, okay, ich gehe auf ein aktuelles Release und bleibe on-prem. Es kann durchaus valider Weg sein. Wenn er einen IT-Dienstleister oder einen Partner hat, der ihn super betreut und er das von den Kosten im Griff hat, spricht eigentlich auch nichts dagegen zu sagen, pass auf, du hast ein Feature-Set, das ist das, was du tust. Er sollte trotzdem mal so das rechte Auge, wenn das linke Auge on-premise, das rechte Auge mal so ein bisschen aufmachen und sagen, hey, wenn das sowieso Standardfunktionen sind, die ich nutze, kann ich mal eine Kostenrechnung aufmachen? Was wäre, wenn ich im Prinzip, sage ich mal, in den Small Business Plan mit Office 365 reingucke und dann einfach mal so ganz neutralen Strich ziehen, sagen, okay, was kostet mich die rechte Seite? Was kostet mich die linke Seite, inklusive meines IT-Dienstleisters, meiner Hardware und was auch immer kommt? Und wir sehen das gerade bei kleinen Mittelständlern. Wenn die eine Weile stehen geblieben, ich nenne es jetzt absichtlich mal stehen geblieben, nicht negativ behaftet, sondern wenn die jetzt im Prinzip 2007 jetzt schon seit 4, 5, 6 Jahren einsetzen, dann ist es tatsächlich so, dass dann wirklich ziemlich viel Geld in die Hand genommen werden muss, um das auf den aktuellen Supporter- und Technologie-Stack zu bringen. Und häufig fehlt es genau an diesem Geld und an dieser Zeit. Und dann ist sicherlich die Cloud auch eine gute Möglichkeit zu sagen, okay, ich bleibe immer aktuell. Ich bekomme neue Dinge aktuell immer reingereicht. Und das sind so Bereiche, wo man sagt, könnte durchaus Sinn machen, tatsächlich auch als kleiner Mittelständler drüber nachzudenken. Vor allem, wenn meine Plattform jetzt, die ich im Haus im Moment habe, einen Investitionsschub braucht. Weil häufig ist genau das Geld dafür nicht da. Du weißt es, 2007 kam auch noch mit einem 16-Gig-Server ganz gut hin, versucht das mal mit 2013 zu machen. Klar wird die Hardware immer günstiger, aber irgendwer muss sie installieren, irgendwer muss sie tun. Das heißt, wenn ich einfach mal die Gesamtkosten mal aufschreibe und sage, was ist denn das? Was ich extrem spannend finde, was du gerade so ein bisschen sagtest, Cloud First, ja. Die On-Prem-Produkte, speziell am SharePoint 2013, haben eine ganze Menge aus der Cloud gelernt. Das ganze Upgrade-Thema 2010, 2013 hätten wir On-Prem jetzt nie so gut lösen können, wenn es SharePoint Online nicht gegeben hätte. Weil das ist eigentlich die größte, ich behaupte mal so, die größte SharePoint-Farm, die weltweit eigentlich betrieben wird. Und ganz viele Impulse, Compatibility Mode 14, 15, altes Rendering mitnehmen, neues Rendering parallel bereitstellen, Workflow Interop Bridge, das hätten wir nie in der Perfektion, wenn wir nicht x-tausend Kunden genau durch diese Migration im SharePoint Online laufen lassen. Das ist so ein Thema, wo ich sage, ja, auch die On-Prem-Produkte ziehen ihren Benefit aus der Cloud raus. Wir haben kürzere Innovationszyklen, weil wir das ganze System kontrollieren und auch die Update-Zyklen in SharePoint Online kontrollieren können. Deswegen ist es sicherlich ein valider Ansatz, dass wir sagen, Cloud first, so wie es im Prinzip jetzt ja auch in den Ankündigungen ist. Das heißt aber nicht, dass das, was wir da, sage ich mal so, als Speedboat verproben können und mit unseren Kunden auch dann auch tun, dass das nicht irgendwann noch tatsächlich mal in die On-Prem-Releases reingeht. Das kann ich dir nicht unterschreiben, ob das wirklich für jede kleine Funktion so ist, aber die große Strategie heißt wirklich, okay, wir bringen die Innovation, und das sieht man auch schon in SharePoint 2013, die wir dort tun, auch in On-Prem zurück.
Hören wir so ein bisschen davor. Wird es denn noch ein SharePoint 2016, 2019, 2022 geben? Oder wird es dann irgendwann wirklich so einfach nur noch, jetzt gibt es eine neue Version SharePoint, also inkrementale Updates, genau wie bei Office?
Also wir sehen das ja auch schon bei SharePoint Online, dass es da ja keine Versionsnummer mehr dahinter gibt. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das Konzept auch abfährt.
Und in 10 Jahren wird es dann eigentlich, ohne jetzt natürlich so konkret, aber in 10 Jahren wird das meiste in der Cloud laufen?
Dann nicht alles gesagt hast, also das Wörtchen, die alles in der Cloud laufen,
nee, nicht, aber
kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir immer mehr Workloads haben, die tatsächlich dann aus der Cloud bedient werden.
Aber das ist auch so über, sagen wir mal, die Mehrheit ist, also über 50%, dass man sagt, dann ist wirklich irgendwann mal.
Mal sehen, also da kann ich mich so noch gar nicht festlegen. Ich glaube, da gibt es auch tatsächlich ganz, ganz unterschiedliche Sichtweisen. Ich glaube, das ist ganz unterschiedlich, wen du da fragst. Ganz anderer Aspekt, den man wirklich reinnehmen kann, ist, man kann Dienste aus einer Cloud wesentlich, sage ich jetzt mal, energieeffizienter beziehen. Und das ist sicherlich irgendwann auch das Thema, das habe ich bei mir zu Hause im Kleinen mitgemacht. Früher war ich so, ich habe meinen Server, meinen Exchange, mein haben wir nicht gesehen und ähnliches im Keller. A, kann ich rumspielen, B, kann ich was tun. Als irgendwann mal meine Stromrechnung kam, war ich dann irgendwann mal der Meinung, das muss anders gehen. Und es ist tatsächlich so, dass ich für mich selbst ein Office 365 Abo habe, um tatsächlich auch in die Bereiche reinzugehen. Kleine Anekdote dazu, der Stromableser war mal wieder da. Man liest sonst immer selber ab und trägt das dann auch im Internet ein. Er kam jetzt extra nochmal, weil sie nicht glauben konnten, dass ich meinen Strombedarf um die Hälfte reduziert habe. Wenn ich das jetzt als Unternehmer tatsächlich sehe und dass ich sage, hey, was kostet mich die Dienstleistung, dann ist es sicherlich so wesentlich, wesentlich ökologischer, das Zeug tatsächlich aus der Cloud zu beziehen.
Vielleicht nicht nur ökologischer, bei den Strompreisen sicherlich auch etwas, was den Geldbeutel einschränkt. Das heißt, du bist jetzt Office 365 Kunde, aber ich vermute mal, nebenher hast du auf Azure auch noch ein paar virtuelle Maschinen.
Ich habe auch noch ein paar virtuelle Maschinen auf Azure liegen. Ja. Ich habe inzwischen auch mein großes, schweres Notebook gegen ein kleines, leichtes eingetauscht, und freue mich dann, wenn ich morgens in die Arbeit gehe, dass ich nicht 5, sondern 2 Kilo in meinem Rucksack habe. Also das ist sicherlich was, da werden sich sicherlich auch noch viele Dinge verändern.
Nochmal etwas anderes Thema, weil du auch sehr viel bei Kunden sagst, was ist denn eigentlich das Social-Thema? Das ist ja nun doch für Office 2013 eins der Big Points, der Selling Points. Wenn man sich so ein bisschen auch in der SharePoint-Landschaft umhört, ist es sicherlich das Social-Thema interessantes Thema, aber von der praktischen Relevanz doch eher etwas, ich sag mal, ein bisschen mit geringerer Bedeutung. Wie ist das bei euren Kunden? Ist das ein Thema, wenn ihr darüber diskutiert? Oder ist das so ein Mitlaufthema, was so in Richtung geht, bessere Usability, ohne jetzt zu sagen, wir wollen jetzt unbedingt das Facebook für das Unternehmen haben, sondern eher so, die Funktionen, die da drin sind vielleicht bessere Usability?
Ich komme ja aus der Technik, wir kennen uns ja jahrelang auch schon so über diese Themen. Das Wenigste bei dieser Frage, welche Rolle Social spielen kann, ist Technik. Das ist so das Nette dran. Das meiste, und das passiert tatsächlich zwischen den beiden Ohren. Und das ist auch so, je nachdem, sage ich mal, welche Erfahrung mein Gegenüber jetzt als Kunde tatsächlich hier gemacht hat, desto offener oder verschlossener ist er dem Thema gegenüber. Es gibt so wieder dieses Totschlagsargument, Moment, Datenschutz, Betriebsrat und außerdem, die sollten arbeiten und kein Facebook machen den ganzen Tag. Was aber tatsächlich mir gerade mit SharePoint und Enterprise Social und auch mit der Yammer-Integration gelingt, ist, hey, das ist was Produktives. Und das ist genau das Thema. Was häufig unterschätzt wird, ist im Moment, ich werde ja auch älter, du wirst auch älter, wenn ich meinen Neffen angucke, der das ganze Thema mitnimmt, wenn der mal auf den Arbeitsmarkt kommt und der hat ein Unternehmen, wo er eigentlich nicht so arbeiten kann, wie er es gewöhnt ist, nämlich über Social-Funktionen. Facebook wird sicherlich jetzt im Unternehmen nicht sein, aber eben mit was Vergleichbarem, dass ich etwas posten kann. Das Thema ist tatsächlich so die Next Generation Workforce, die wir sehen, die vielleicht in 5, 6, 7, 8 Jahren in den Arbeitsmarkt auch massiv reindrängt in der IT, hat ein ganz anderes Verständnis. Wir haben bei uns Microsoft Academic for College Hires. Das ist ein Programm, das wirklich Uni-Absolventen mitzieht. Und ich habe wo die Kollegen eingeführt worden sind, tatsächlich, sie haben ja Welcome Package bekommen, da schon deine E-Mail-Adresse ist. Wozu brauche ich eine E-Mail? Das war tatsächlich so eine dieser Aha-Erlebnisse, die ich dann hatte, wo ich dann dachte, okay, sie sind es gewöhnt, anders zu arbeiten. Und wenn ich dann tatsächlich, sage ich mal so als, wir nennen das so ein bisschen War for Talent, als Arbeitgeber attraktiv sein will, dann muss ich meinem Mitarbeiter aber auch einen attraktiven Arbeitsplatz zur Verfügung stellen. Und das kann auch tatsächlich Social-Komponenten enthalten. Und das ist so eine Umdenke, die jetzt tatsächlicherweise so ein bisschen in den Köpfen passiert. SharePoint ist ein superklasse Vehikel, um diese kollaborative, produktive Welt mit dem Anreichern von Social tatsächlich zu verheiraten. Was mache ich in Facebook? Weiß ich, was vorgestern auf Facebook in meinem Stream passiert ist? Nö. Was ich aber in SharePoint machen kann, ist, ich sehe, was passiert und ich kann wirklich wie so eine Pinnwandnadel nehmen und sagen, den halte ich mir fest. Der ist mir wichtig, da mache ich eine Aufgabe für mich draus. Das ist genau diese Brücke, die man dann schafft, in diese klassische Kollaborationswelt, wo ich meine Aufgaben habe, wo ich meine Dokumente haben kann, aber auch dieses einfache Followen oder so kleine Funktionen wie, guck mal, hier siehst du einige Dokumente, denen du folgst. Die Suche sagt mir, die und die Dokumente könnten interessant sein. Das heißt, dieses Entdecken, was gibt's denn dann auch bei mir im Unternehmen? Dinge, die ich vielleicht gar nicht auf dem Radar habe, weil die Kollegen 3 Gebäude weiter sitzen. Das sind lauter so Dinge, wo man wirklich produktiv werden kann, wo ich ohne diese Social-Funktion, ich würde es nicht sehen. Und das ist genauso diese Denke, die dann so langsam, aber sicher passiert. Bei dem Kunden, bei dem einen schneller, bei dem anderen ein bisschen langsamer. Wo es wirklich so ist, Social ist gut für meine Produktivität.
Also ich glaube auch, habt ihr denn Tipps, also ich sag mal, die Generation Y, wie sie so schön heißt, die von so einem Vorteil zu überzeugen, dürfte keine Schwierigkeit sein, wenn die Plattform okay ist und die Features hergibt. Was machen wir mit denen, die jetzt schon arbeiten, die sozusagen das Geld verdienen? Guck mal, und die jetzt nicht so eine Social Fuzzi sind wie wir, sondern die ganz normal, also vielleicht ihr Handy gerade noch so ein bisschen bedienen, eine SMS schreiben, vielleicht tatsächlich noch regelmäßig Fernsehen gucken, aber in diesem ganzen Bereich nicht sind. Da habe ich immer so das Gefühl, gibt es denn dafür Tipps, wie man die richtig gut mitnimmt?
Ich überzeichne das jetzt gerade mal. Ich bin Sachbearbeiter in der Versicherung X. Ich nenne das jetzt einfach mal so. Ich sitze den ganzen Tag davor und bearbeite meine Akten. Social wird für mich interessant, sobald ich einen Benefit, sobald ich was davon habe. Wenn mir das was für meine tägliche Arbeit bringt, dann gucke ich da mal drauf, gucke ich rein. Die Meistheit mit dem Newsfeed ist ein super klasse Einstiegspunkt. Die hat nur ein Problem, wenn da nichts drin steht, sehe ich den Nutzen nicht. Wir haben ganz gute Erfahrungen gemacht an sich, wenn wir das wirklich bei Kunden einführen, wenn es sogenannte, ich sag mal, Botschafter dazu gibt. Wenn es wirklich Leute gibt, die sagen, okay, ich lebe das jetzt mal aktiv ein bisschen vor, fülle vielleicht durch die ganzen Aktionen auch den Newsfeed meiner Kollegen und erwarte nicht sofort, dass was zurückkommt. Das heißt, wenn man so eine Handvoll, es gibt so einen schönen Spruch, mit einem Tropfen Honig fange ich mehr Fliegen wie mit einem Fass Essig. Und das ist ein Spruch, der für mich eigentlich so ganz gut bleibt. Eigentlich brauche ich nur einen Tropfen Honig, der mir die Bienen anzieht. Mhm. Und das kann ein Kollege sein, den man entsprechend schult, der vielleicht auch so ein bisschen offener ist. Da gibt es ein zweites Hilfsmittel zu sagen, der Newsfeed in der Maisheit ist die Startseite. Das heißt, die Kollegen werden dann tatsächlich mit Ideen, mit dem Newsfeed quasi betankt, ohne erstmal selber was tun zu müssen. Um dann tatsächlich zu sehen, hey, ich kann da Informationen rausziehen, die für mich, für meinen Job wichtig sind. Und dann passiert witzigerweise was, dass sich dieser Honigtropfen dann multipliziert. Und dann ist man tatsächlich drin. Der eine steigt ein, der dritte steigt ein. Weil das Problem bei Social ist, dass man diese Anfangshürde, dass man die überspringen muss. Wenn ein Unternehmen das dann nachher lebt, super klasse. Was auch wichtig ist, ist das Thema Rewarding und auch das Thema Sichtbarkeit. Guck mal, wenn ich da was poste, sehen das meine Kollegen. Das kann mir entweder Angst machen, oh je, ich möchte nichts von mir preisgeben. Das kann auch sein, guck mal, die Kollegen sehen dann, was ich tue. Und dann bin ich nicht mehr die Nummer 0835, die irgendwo im vierten Stock sitzt. Mhm. Und hier spielt zum Beispiel auch das Thema der Communities mit rein. Als zweites wichtiges Beispiel. Diese kleinen Badges, dieses Rewarding. Und Rewarding gibt es in vielen Varianten. Es gibt die Badges, die es in der Community-Site gibt. Die gibt es aber auch im Großen. Das machst du auch jeden Tag. Du bist MVP. Microsoft rewardet dich im Prinzip mit dem Status, mit der Sichtbarkeit dafür, dass du im Prinzip etwas tust. Das ist genau das Thema, weil der Mensch möchte gelobt werden. Und wenn man das clever kombiniert, diesen Newsfeed, diese Botschafter, die man hat, zusammen, sage ich mal, mit so einer positiven Sichtbarkeit, dann kann das Ding wirklich auch in so einem ganz traditionellen Unternehmen Fahrt kriegen. Das haben wir auch zum Beispiel bei ein paar Pharma-Riesen jetzt auch schon erlebt, wo es dann wirklich die Leute sich in den Communities wirklich anfangen zu engagieren. Sie bekommen Sichtbarkeit, sie bekommen einen Namen, ich quote das jetzt im Moment mal. Das sind aber eigentlich so die Treiber. Nur das Wenigste, über was wir gerade gesprochen haben, ist Technik. Das meiste ist tatsächlich so dieses Thema, ein bisschen Awareness zu schaffen.
Aber das siehst du, wie du gerade gesagt hast, bei den Pharmaunternehmen, also auch tatsächlich ist das jetzt nicht nur das, was wir uns alle sagen, so könnte es sein, so sieht es ganz toll aus, das macht Sinn, sondern es wird tatsächlich auch in der Praxis schon
gelebt. Es wird in der Praxis auch schon gelebt. Das ist auch immer mehr ein Thema. Das heißt, das sind nicht nur ein oder zwei oder drei oder vier Kunden, die wir hier sehen. Und es ist bei den noch so klassischen Kunden zumindest mal erstmal ein Thema, was man dann gemeinsam auch bespricht und diskutieren kann. Mhm. Weil das Thema ist, mit einem Fallschirm lockst du keinen mehr hinterm Ofen. Das ist das nächste Thema. Dann macht man eine Teamzeit draus. Das Thema ist, wie kann ich meine Produktivität dann weiter steigern? Da kommt dann Social dazu. Mhm. Ist extrem spannend, das Thema, weil es auch für mich so ein bisschen nicht technisch ist und ich immer ganz anfangs immer sehr erstaunt, in welche Befindlichkeiten dann doch da dann auch noch auf den Tisch gebracht werden. So ein klassischer Satz ist, oh Gott, da brauchen wir einen Betriebsrat für. Klar. Wir haben aber auch seitens der ganzen SharePoint Enterprise Social Plattform die Möglichkeit, es ist ein Opt-in. Opt-in heißt, wenn ich nicht will, dass die anderen wissen, dass ich an den Dokumenten arbeite, dann müssen sie es auch nicht wissen. Das ist genau die Freiheit, die man auch wirklich jedem zugesteht. Aber es ist zurzeit eine extrem spannende Zeit. Vor einem guten Jahr dachte ich mir, wie kriege ich das alles zwischen meine beiden Ohren? Habe auch inzwischen aufgegeben, die komplette Plattform zu verstehen, um zum Anfang zurückzukommen, sondern ich habe ein paar Bereiche. Das ist bei mir sicherlich dieses Line of Business Integration, ist aber auch das Social-Thema. Super klasse, nur alle Bereiche in SharePoint aus dem FF zu kennen.
Wow. Ist schon.
Das ist der Wahnsinn. Also ich würde es mir nicht mehr zutrauen.
Vielleicht noch ganz kurz eine letzte Frage. Windows 8, du hast ja gesagt, du läufst nur noch mit einem schlanken Notebook rum. Vermutlich ist da Windows 8 drauf.
Touchgetrieben? Das Notebook ist touchgetrieben, das Notebook ist Windows 8 getrieben. Eine App, die ich installiert habe, ist mein Newsfeed, mein Social Feed, den ich tatsächlich aus der MySight tatsächlich hier rauskriege. Oh, macht einfach Spaß.
Aber im Prinzip, wenn du entwickelst, arbeitest du ja doch klassisch über den Desktop, nochmal über die Desktop.
Ich arbeite über mein Visual Studio mit allem drum und dran. Ich arbeite aber, wie gesagt, entweder gegen Office 365 oder gegen eine Azure Virtual Machine. Das heißt für mich im Prinzip das Thema, ich muss links, ich muss rechts rausgucken können, um was zu tun. Was ich nicht mehr mache, ist, dass ich lokal meinen Hyper-V habe, dass ich ganz viel RAM in die Maschine reinstecke und dass ich alle Maschinen da am Laufen halte, weil ich muss die auch am Laufen halten. Mir ist jetzt erst im Nachhinein aufgefallen, wie viel Zeit ich eigentlich damit verbracht habe, meine eigene Entwicklungsumgebung am Laufen zu halten. Das war nicht so ganz ohne.
Sven, vielen Dank. Es war wie immer sehr spannend, sich mit dir zu unterhalten. Vielen Dank für die vielen Tipps und die Einsichten.
Und wir hören uns sicherlich, hoffentlich nicht erst in einem Jahr, aber wir hören uns dann auch wieder.
Darauf nagel ich dich fest.
Okay, bis dann.
Danke sehr. Tschüss.
So, die Links findet ihr, wie gesagt, immer in den Shownotes sharepointpodcast.de. Dort könnt ihr auch in die Kommentarfunktion gehen und ein bisschen Feedback eingeben oder schickt einfach euren Feedback an sharepointpodcast@outlook.com, unsere neue E-Mail-Adresse. Dorthin schickt ihr auch euer kleines E-Mailchen mit dem kurzen Betreff SharePoint-Gewinn, um euch an der Verlosung der zwei Freikarten für die SharePoint im Juni zu beteiligen. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Sagt Tschüss, der Michael Gret.
Das war der SharePoint-Podcast. Das auditive Update für den engagierten SharePoint-Anwender. Feedback und Kommentare bitte auf sharepointpodcast.de.
Auf was? Ach, auf Wiedersehen, ja.